Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Und heute sprechen wir mit Professor Henrik Theesen, Physiker und Energieexperte. Und über ein Thema, als ich es gelesen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, Felix hat es vorbereitet, hat es mir fast die Schuhe ausgezogen. War der Atomausstieg ein Fehler? Was soll das? Brauchen wir wirklich neue Gaskraftwerke? Sehr kontrovers heute die Folge. Aber ich freue mich sehr, denn wir sprechen über Versorgungssicherheit, Klimaziele, den aktuellen Energiemix. Und die Frage, ob die Energiewende so überhaupt gelingen kann, dass ihr sowas von uns hört. Ja, Leute, wir sind offen für alles, aber wir diskutieren fair und mit Fakten. Viel Spaß beim Zuhören heute und ihr könnt uns natürlich auf allen Plattformen verfolgen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf allen wichtigen Podcast-Audio-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts und so weiter und so fort. Und wir bedanken uns natürlich, weil ohne eine Unterstützung können wir das alles so hier nicht machen. Deswegen vielen Dank an unseren heutigen Unterstützer.
Und starten wir bei meinem Verbrenner, die Preise fürs Tanken an der Tankstelle vorgeben zu lassen, definiere ich meine eigenen Ladepreise zu Hause. Ja, mit der GoE Wallbox Gemini, die ich hier installiert habe zu Hause, und der genialen App, die mit dabei ist, kann ich eine Preisobergrenze fürs Laden festlegen. Ja, in meinem dynamischen Stromtarif sind die Preise ja mal ein bisschen günstiger, mal deutlich teurer. Und ich habe einfach eingestellt, hey, bitte immer nur, wenn der Preis bei 0 Cent oder niedriger ist, laden. Ja, das klingt jetzt gut, aber da kommen noch Steuern und Abgaben drauf. Also sprich 22 Cent oder günstiger, und dann immer lädt mein Elektroauto sonst eben nicht. Aktuell ist der Preis bei minus 1,12 Cent. Sowas gibt es tatsächlich, wie gesagt, ohne Steuern und Abgaben. Die kommen da noch oben drauf. Und somit lade ich immer zum günstigen Preis. Was passiert, wenn gerade der Preis teuer ist? Dann hört das Auto automatisch auf zu laden. Das regelt alles die GoE Wallbox. Finde ich genial. Checkt unseren Partner aus im Beschreibungstext.
Super, ich freue mich sehr, dass du hier bist, lieber Henrik. Ich kenne dich, glaube ich, schon sehr viel länger als du mich, weil ich dich schon lange verfolge.
Das sind immer gruselige Sätze. Das sind nicht gute Sätze, so. Felix.
Nochmal?
Nein, Spaß. Nein, mach weiter. Nicht nochmal, das bleibt alles drin hier. Das die Leute müssen wissen, Henrik, wir hatten schon ein sehr lustiges Vorgespräch. Also richtig, das wird eine heitere Folge, kann ich jetzt
so
sagen.
Ich muss sagen, du hast enorme Reputationen. Du arbeitest am Umweltcampus, du versuchst den Studenten zu erklären, wie gut nachhaltige Energieversorgung funktionieren kann. Und ich bewundere deinen Podcast, der heißt Klima und Kohle, den du seit einiger Zeit schon machst, und da lädst du auch bei TikTok, und da bin ich ja auch unterwegs, immer wieder Reels hoch, und ich lese dann die Kommentare unter deinen TikToks und denke, meine Güte, das ist ja bei mir nicht anders. Völliger Irrsinn und Schwurbel und ganz schlimme Mythen, die da verbreitet werden. Und ein Satz kommt immer wieder in diesen Kommentaren, und ich bewundere dich, du bist da immer so ruhig, ja, also Leute, guckt mal bei TikTok, Instagram vorbei, Theesen, wie heißt dein Account, kannst du nochmal genau sagen, oder hast du ihn Klima und Kohle genannt, weiß ich gar nicht genau.
Nee, ich glaube Theesen.
Theesen, genau. Und da kommt immer ein Kommentar, ganz oft, wenn wir denn die Atomkraft nicht hätten abgeschaltet, dann hätten wir jetzt viel billigeren Strom. Und dann habe ich natürlich immer so, naja, es ist schon ein bisschen blöd gewesen, dass wir es abgeschaltet haben, weil das hat ein bisschen weniger CO2-Abdruck als Kohle. Und dann hast du gesagt, ja, das stimmt auch. Und ich dachte aber, weil Atomkraft an sich ist ja der Ausstieg jetzt nicht so ganz falsch, so Fukushima, Hiroshima, Tschernobyl, das gibt es ja ein paar Negativbeispiele, wo man sagt, das ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Aber du hast gesagt, nee, das war schon aus einiger Perspektive ein Fehler. Was genau hast du an dieser Entscheidung zu kritisieren, beziehungsweise was ist so auch dein Zwiespalt bei dem ganzen Thema Atomausstieg?
Es ist wirklich ein Zwiespalt, denn ich habe lange darüber nachgedacht, wieso, also war der richtig? Ich habe immer gesagt, klar, raus aus der Kernkraft, denn, sind wir mal ehrlich, wir nutzen die stärkste Kraft des Universums. Wir nehmen dicke Atome, spalten die, dabei entsteht Wärme, und die nutzen wir, um Wasser heiß zu machen. Viel mehr können diese Kraftwerke ja gar nicht. Die meiste Energie geht durch die Kühltürme wieder verloren. Wir haben nur einen Wirkungsgrad von 40%, das heißt 60% der Energie gehen weg. Die können wir nicht nutzen oder nutzen wir nicht. Man sagt, ja klar, ineffizient raus. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, unser übergeordnetes Ziel ist ja Klimaschutz. Wir wollen oder wir müssen die Treibhausgasemissionen reduzieren. Und da ist der Weg, den Großbritannien gegangen ist, vielleicht gar nicht so falsch, denn die sind zuerst aus der Kohle ausgestiegen. Und die haben ja, ich sag mal, die Kohlenutzung erfunden im 18. Jahrhundert mit der Industriellen Revolution. Und die setzen jetzt auf Kernkraft statt Kohle, haben witzigerweise aber haargenau die gleichen Diskussionen wie Deutschland. Hohe Strompreise, Gaskraftwerke, die den Strompreis treiben, Gegner Windenergie, die haben jetzt weniger Photovoltaik und dafür mehr Wind. Aber und Kernkraft nutzen sie halt noch, aber im Grunde genommen die gleiche Diskussion, wie wir sie hier führen.
Und sie bauen auch neu, ne? Nicht jetzt von Erfolg gekrönt mit Hinkley Point C, aber sie wollen ja neue Kraftwerke auch bauen. Also was sagst du so, was hätte man denn machen sollen?
Also ich glaube, in Deutschland hätten wir den Kohleausstieg schneller vollziehen können. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin auf Kohle geboren. Als 2017 das Kohlekraftwerk bei mir im Heimatort, im Nachbarort, stillgelegt worden ist, habe ich gedacht, eigentlich schon schade. Ich bin quasi unter dem Kühlturm groß geworden. Und auch als da, ja, also das ist.
Das klingt so hart, sorry.
Ja, das, also so schlimm war es jetzt nicht. Also ich habe schon die Sonne gesehen. Ja, vor allem, also Ruhrgebiet, denk mal, die Leute leben ja alle unter Tage, ne? Oberirdisch, das ist ja nur für die Touristen, die wenigen, die dann auf der A3 durchs Ruhrgebiet nach Norden fahren. Und in Wirklichkeit leben wir alle unter Tage, das stimmt ja alles so nicht. Aber auch als wir das letzte Steinkohlebergwerk dicht gemacht haben, oder die letzten beiden in Bottrop und dann oben in Büren, ist ja auch eigentlich schizophren, ne? Oder oben im Münsterland ein Kohlebergwerk, habe ich gedacht, ist schon schade, aber mehr aus so einer Nostalgie-Sicht. Rational hätte man das alles viel früher machen müssen und ehrlicherweise schon Ende der 50er Jahre, weil da unsere die deutsche Steinkohle schon teurer war als der Weltmarkt.
Das war also kurz gesagt, du sagst jetzt nicht, Atomkraft ist jetzt super geil, sondern du sagst eher, es ist einfach nur in der falschen Reihenfolge. Erst Kohle weg, genau. Dann Atomkraft. Wir haben es einfach falsch rum abgestellt. Okay.
Genau, wir hätten es andersrum machen sollen. Also folgen dann auch erstmal aus der Braunkohle raus. Denn auch da empfehle ich immer allen, die sagen, so ein Windrad ist ja hässlich. Sagen wir, fahrt doch mal von Aachen nach Mönchengladbach. Gleiche ginge natürlich in der Lausitz und guckt euch mal das Loch an, was wir da haben. Ob das schön ist, weiß ich auch nicht. Und wenn man die Menschen da mal so fragt, werden die auch sagen, ja, mein neues Haus hier in Erklenz ist jetzt auch nicht so, also ist sicherlich schön, aber meine Heimat ist weg. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Ich bin der Meinung, heutzutage noch Kernkraft neu zu bauen, das ist ein klarer Fehler, weil das viel, viel, viel zu teuer ist. Und es gibt auch, also man liest ja immer, ja, Renaissance der Kernkraft, nur Deutschland ist so doof, alle um uns rum bauen Kernkraftwerke. Das stimmt ja überhaupt nicht. Die Länder rumrum, beispielsweise Polen oder, wir haben es jetzt ja vor kurzem auch angekündigt, Schweden auch, die sagen, dass sie darüber nachdenken, ob sie vielleicht mal planen sollen, neue Kernkraftwerke zu bauen. Da ist noch nichts passiert, da denkt noch jemand drüber nach. Ich bin ja Physiker, ich kann auch ein Kernkraftwerk bauen und ich überlege mir, ja, so ein kleines Kernkraftwerk bei mir im Garten, warum nicht? Mehr wird aber auch nicht passieren. Und wenn ihr wollt, baue ich euch auch eins, dann haben wir schon drei. Wird aber niemals passieren. Das ist das Problem bei dieser Renaissance. Wir schaffen es global noch nicht mal, die Abschaltung der alten Meiler auszugleichen durch den Zubau. Weil selbst China baut nur eine sehr geringe Stückzahl an neuen Kernkraftwerken, weil es zu lange dauert und zu teuer ist.
Krass. Mhm. Okay. Also das ist ja, du hast gerade Großbritannien angesprochen, Hinkley Point C, und auch in Frankreich wurde ein neuer Meiler ans Netz gebracht. Der Meiler in Frankreich, der läuft noch nicht mal im Ansatz an der Kapazität, wo er eigentlich hin müsste, damit er überhaupt mal wirtschaftlich betrieben werden kann. Denn bei Hinkley Point C sind die Planungskosten von 13 Milliarden jetzt auf über 50 Milliarden, also 53 oder 52 Milliarden hochgeschossen. Also das wird die teuerste Kilowattstunde Stromgestehungskosten überhaupt, wo die Endlagerung und das ganze Risiko, also versicherungstechnische Kosten, so, die sind da ja noch gar nicht mit drin. Das heißt, das ist ja eigentlich eher ein abschreckendes Beispiel für alle anderen Länder zu sagen, Mensch, das ist doch ganz schön schlau, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt angucken, in Frankreich oder auch in ganz Europa, die Atomkraftwerke, die an Flüssen stehen, die Kühlung aus Flüssen nehmen, die werden teilweise abgeschaltet, weil die Flüsse zu warm werden bei heißen Sommern über 35 Grad im Schatten. Und dann denkt man so, ist das wirklich so schlau, da jetzt nochmal ernsthaft darüber zu diskutieren? Weil viele in den, vor allem bei den konservativen Parteien, die reden darüber, als wäre das so, ja, ob wir das eine nehmen oder das andere, das ist ja auch irgendwie beides dasselbe. Und dann lieber doch Atom anstatt Gas, weil das ist ja ein bisschen besser bei der CO2-Bilanz. Und 300 Tonnen oder weiß ich nicht, 200.000 Tonnen Gestein muss man bewegen, um ein bisschen Uran rauszubuddeln. Das ist ja auch nicht ganz ohne, das vergessen ja auch immer viele. Ja. Und, was sagst du dazu, zu diesen Sachen, die auch immer in den Kommentaren kommen bei TikTok und neuen deinen Videopräsenzen?
Naja, da ist immer viel, ich weiß nicht, ob es noch schon Halbwissen ist oder noch weniger. Da wird viel Parolen gekloppt. Und wenn man da mal tief in die Zahlen einschaltet, nach dem Motto, ach, die Energiewende ist so teuer, werden wir gleich nochmal, denke ich, diskutieren. Aber man darf halt nicht vergessen, das Bundesumweltministerium ist verantwortlich auch für den Bereich der Reaktorsicherheit in Deutschland. Die haben, wir haben jetzt ja keine aktiven Kernkraftwerke mehr, wir haben den ganzen Atommüll, den wir irgendwie hoffen, mal sicher einzulagern. Und die haben ein Jahresbudget aus dem Bundeshaushalt von 2 Milliarden Euro und über 1 Milliarde Euro, also 50% des Budgets vom Bundesumweltministerium, geht in die Endlagerung. Das zahlen wir mit Krass. Steuergeldern.
Krass. Und das für 100.000 Jahre oder mehr noch?
Ja, also das ist jetzt so die Frage, also ich sag mal 10.000, aber selbst für die nächsten 100 Jahre, jedes Jahr 1 Milliarde und auch da werden die Kosten natürlich raufgehen. Und dieses Geld müssen wir ja erwirtschaften. Ähnliches Problem haben wir im Ruhrgebiet mit diesen Ewigkeitskosten, weil da die Pumpen laufen müssen, damit das Ruhrgebiet nicht absäuft, weil das ganze Ding ja einfach abgesungen ist. Im Saarland genauso. Also das vergisst man dann häufig, dass diese Folgekosten von der Gesellschaft, also von uns und von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern getragen werden müssen. Wir müssen das Geld erwirtschaften für den Kram, den wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Mhm.
Da also volkswirtschaftlich dann auch eine völlige Katastrophe eigentlich. Also ich sehe das ja immer aus dieser BWL-Brille, das ist ja da, wo ich herkomme eigentlich. Volkswirtschaftlich ja ziemliche Katastrophe, weil Unendlichkeitskosten sind nie gut. Das haben wir.
Ja, das ist. Genau, vor allem steigen die ja noch, ne?
Ja, ja, also klingt ja schon scheiße. Also Leute, nur für euer Verständnis, dieser Zinseszinseffekt ist ja bei Schulden ein Problem. Also wenn du Vermögen hast, ist es gut. Dann hast du Zinseszinseffekt und über die Zeit erhöht sich dein Vermögen. Wenn du aber den Zinseszinseffekt wegen Schulden hast, weil du zum Beispiel falsche Entscheidungen getroffen hast, große Kredite hast, dann erhöht sich der Zinseszinseffekt in die andere Richtung ja auch. Das ist sozusagen das Problem, was die großen Schuldenberge der Welt haben, dass dann der Zinseszinseffekt auch da zuschlägt und diese Nutzung der fossilen oder atomaren ist sozusagen der Kredit in die Zukunft, nur der muss dann irgendwann wieder bezahlt werden und das ist das Problem, dass das Rückbezahlen noch viel teurer wird, als es am Anfang war und das sehen wir auch vielleicht ein bisschen so in Frankreich, kann man das sagen, wenn man sich anguckt, dass dieser staatliche Energiekonzern EDF da hochverschuldet ist und Frankreich selber Riesenprobleme hat und der Bundespräsident da jetzt gerade so eine Vertrauensfrage gestellt hat, weil er sagt, hey Leute, was ist hier los? Irgendwann wird Frankreich irgendwie einen großen Teil seiner erwirtschafteten Wirtschaftsleistung nur noch für Schulden draufgehen lassen müssen und das ist eigentlich gefährlich für alle anderen und dann stehen wir vom Staatsbankrott. Ist da was dran?
Also bei dem Energiekonzern ist es sicherlich kritisch, denn der ist ja verstaatlicht worden. Ne? Also ich habe ja den Podcast mit mir, den mache ich ja zusammen mit dem Kollegen Christian Kammer, der ist ja auch Finanzprof. Und schon echt marktliberale Denke, die ich wirklich gut finde, weil sie jetzt also vor allem auch mich jetzt als Physiker mal mitnimmt in diese harte unternehmerische Denke. Und Christian sagt immer, freier Markt. Der Markt wird es regeln. Da sage ich immer, ja, wird dann aber wehtun. Das ist aber dann so. Und in Frankreich hat man jetzt den Energieversorger aus dem Markt rausgenommen. Das ist ein Staatskonzern. Ne? Heißt ja immer, oh, der böse Sozialismus. Aber in dem Fall geht es nicht anders, weil EDF sonst pleite gegangen wäre. Mit allen daraus resultierenden Folgen.
Aber dann wäre doch die logische Konsequenz, wenn der Markt regelt, dass man die dann auch voll gegen die Wand fahren lässt. Das wäre ja eine Regelung des Marktes. Stattdessen wird der Markt soll regeln, aber wenn er mal ganz fiese runterregelt, dann wird doch wieder alles ausgehebelt und das alles mit Steuergeldern rausgekloppt oder was? Das ist doch dann wieder eine Marktregelungsmanipulation.
Ja, das Problem ist, dass der Strommarkt, der Energiemarkt kein freier Markt ist, sondern der ist reguliert oder muss auch reguliert werden, damit wir die Versorgungssicherheit haben. Das heißt, die Staaten Europäische Union, aber auch die Nationalstaaten müssen eingreifen, um sicherzustellen, dass wir 24/7 Strom haben und die Energieversorgung läuft. Was der Markt braucht, ist aber klare Rahmenbedingungen. Ne? Das sind die Regeln und die gelten jetzt auch mal ein paar Jahre und nicht heute so, morgen so. Das ist immer Gift für den Markt und für die Unternehmen, auch um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Denn klar ist auch, also wenn der Staat nicht Garantien geben würde jetzt für den Bau, für den Betrieb von Kernkraftwerken, wirtschaftlich, also privatwirtschaftlich, kann man Kernkraftwerke nicht betreiben. Das geht nicht. Die werden keinen Gewinn erwirtschaften, denn allein das Versicherungsrisiko, also keine Versicherung dieser Welt wird einem privatwirtschaftlichen Unternehmen erlauben, so ein Ding zu betreiben. Die Versicherung kannst du nicht bezahlen. Und dann ist halt die Frage, was ist mit Rückbau- und Entlagerungskosten? Die musst du ja, ne, beispielsweise einmal bei den Windrädern, oh, was machen wir mit den Windrädern? Da sind ja irgendwelche bösen Stoffe drin und die müssen irgendwie rückgebaut werden. Aber das ist eingepreist in der unternehmischen Denke, in dem Projekt für diesen Windpark. Da gibt es Geld, das liegt auf der Bank und wenn das Windrad abgebaut wird, gibt es dafür Restmittel. Bei der Photovoltaik genauso. Und das fehlt halt bei der Kernkraft, weil da zahlen wir es als Gesellschaft.
Also ein Atomkraftwerk ist wirtschaftlicher Unsinn.
Also war es, glaube ich, immer. Es war, als es dann in den 60er, 70er Jahren, als dann die Energiekrise losging, vor den 70er Jahren haben wir es ja in Deutschland dann gemacht, als das Öl knapp wurde und die Ölpreise explodierten, also nicht ganz die gleiche, aber doch vergleichbar mit 22, als der Gaspreis in Europa explodiert ist durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und da war dann die Frage, wo gehen wir hin? Da gab es sogar die Stimmen, die sagen, Renaissance der Steinkohle. Wir gehen zurück zur Steinkohle. Was da nicht passiert ist, wir haben halt sehr schnell Kernkraftwerke gebaut. Auch da sind nicht bei weitem nicht alle Projekte realisiert worden. Aber das jetzt heute zu machen, vor allem in der Konkurrenz zu den günstigen Energiequellen Sonne und Wind, ist volkswirtschaftlich schwierig. Du hast ja vorhin Felix Hinkley Point C genannt. Die britische Regierung gibt ja Einspeisegarantien. Das heißt also, das Kraftwerk bekommt, ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt die Zahlen noch aktuell sind, 11 Cent die Kilowattstunde Stromvergütung, wenn es dann einmal fertig so eine einspeist. Ne, kennt man bei der Photovoltaik, auch die kriegt dann Einspeisevergütung, die Windräder auch. Aber bei dem ist es so, also ich meine, das wären 11 Cent, das ist das Doppelte vom durchschnittlichen Börsenstrompreis. Kriegen die schon mal gesichert, über 35 Jahre und es gibt auch noch einen Inflationsausgleich. Für das Geld baue ich den neuen Kernkraftwerk. Da ja, Katsching.
Und das ist doch alles andere als freier Markt, ne? Ich biete genau ein Produkt und der Staat garantiert mir 35 Jahre lang einen garantierten Abnahmepreis. Ja, also da kann ich ja nur und Geld drucken.
Genau, und das zahlt dann halt, müssen dann am Ende die Steuerzahler aufwenden, um diese Kosten gegenzuwirken. Ich meine, ehrlicherweise haben wir es ja in Deutschland auch mit der Photovoltaik, teilweise mit den Windrädern, was die Einspeisevergütung angeht. Das haben wir ja bis zur Abschaffung dieser EEG-Umlage über den Strompreis gezahlt. Und da gab es dann irgendwie 6 Cent, ging ja nochmal on top. Da hat die Bundesregierung gesagt, das wird jetzt echt kritisch und hat das dann abgeschafft. Jetzt zahlen wir es über Steuergelder. Haben wir aber bei der Kohle auch gemacht. Es gab früher den sogenannten Kohlepfennig, bis das Bundesverfassungsgericht das gekippt hat. Da war quasi auch nochmal eine Abgabe, um die Steinkohle in Deutschland zu fördern. Also das haben wir immer schon gemacht, diese Subvention. Das ist ganz normal.
Ja, aber krass finde ich ja auch, dass so eine Katharina Reichel, wir hatten es jetzt gerade in einer anderen Folge mit Hans-Josef Fell, dann sagt, ne, die Sonne schickt keine Rechnung, ist Unsinn, sagt sie ja. Aber man muss es ja eigentlich umdrehen und sagen, die Fossilen, die schicken noch eine Rechnung, wenn sie es gar nicht mehr gibt, bis zur Unendlichkeit. Genau. Das ist ja wohl die allerschlechteste Rechnung von allen. Also das muss man ja eigentlich mal ein bisschen umdrehen, die ganze Kiste.
Das stimmt, aber die auch die Aussage, da ist sicherlich irgendwo ein wahrer Kern, denn wir beobachten das Problem jetzt ja vor allem bei der Photovoltaik, dass der Strom mittags an der Börse nichts mehr wert ist, ganz im Gegenteil, der sogar negative Preise hat. Das heißt, man bekommt Geld, wenn man diesen PV-Strom verbraucht. Und kein Markt kann funktionieren, wenn es ein Gut gibt, was einen negativen Preis hat. Also, ich weiß nicht, im Supermarkt ist das selten geworden, dass es da ein Objekt gibt, was negative Preise hat. Und wenn es das gibt, ne, also ich, Beispiel, was der
Christian. Nimm 3 Äpfel, bekomm 2 Euro dazu. Ja, so.
Genau, also so ist es. Wenn es sowas gibt, ne, also ich sag mal bei Payback oder so, dieses ganzen Punktesammelsystem, da ist es ja so, da kriegst du ja was geschenkt, kriegst du einen Gutschein oder sowas, aber du bezahlst oder jemand bezahlt im Hintergrund Geld für die Daten und hat damit einen Vorteil. Und Das gibt es halt im Strommarkt so nicht. Heißt also, diese Aussage, ne, Strom schickt keine, die Sonne schickt keine Rechnung, ja, stimmt, aber das Netz hat dann höhere Kosten. Also es ist echt, ja, muss man schon sagen, an der Aussage ist und wird immer problematischer, dass wir da diesen Solarausbau so vorantreiben.
Aber okay. Viele sagen ja, also diese Versorgungssicherheit hast du jetzt ein paar Mal angesprochen. Viele sagen dann aber, naja, jetzt haben wir die Atomkraftwerke abgestellt. Komischerweise ist auch mit dem Abstellen der Atomkraftwerke der Strompreis nicht nach oben geschossen. Also das sagen ja auch immer viele. Jetzt haben wir die Gaskraftwerke, die dort gebaut werden sollen. Kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen? Also wie viele bräuchte man denn? Braucht man die tatsächlich? Wie viele braucht man? Und ist das denn ja strategisch schlau, dann auf fossiles Gas zu gehen, was man außer Erde buddelt? Oder könnte man das nicht auch irgendwie mit Wasserstoff oder grünem Gas machen? Weil das kann man ja aus Überschüssen mit Erneuerbaren auch herstellen.
Also da wird die Reise hingehen. Ich nehme ganz gerne die Daten vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme im Fraunhofer ISE. Die Seite kennt ihr wahrscheinlich auch, Energy Charts vom Professor Burger. Also eine super Seite. Also wer sich mit Energiedaten, wer da Bock hat, mal tiefer einzusteigen, weil sich durchzuklicken, auch wirklich mal das sich anzugucken, also ohne jetzt hier den zweiten Sponsor mit reinbringen zu wollen, aber nee, also eine meiner
gerne, ist doch super.
Absoluten Lieblingsseiten.
Ich sage sie nochmal gerne, energy-charts.info. Das ist auch eine der Seiten, wo ich ganz viel Zeit verbringe, weil ich dort immer wieder Grafiken runterlade und Daten runterlade, die ich in meinen Vorträgen verwende. Und das ist genial, weil dort wirklich die gesamte Energieversorgung Deutschlands und auch Im- und Exporte und Anteile Erneuerbare super dargestellt ist. Es ist sehr umfangreich und einfach eine super Seite. Und Leonhard Probst, meine ich, ne? Und Bruno Burger machen die zusammen. Es ist der absolute Hammer. Den Leonhard laden wir hier vielleicht auch nochmal ein und den Bruno, dass die hier auch nochmal in den Podcast kommen. Das ist gigantisch. Also richtig, richtig schön.
Das sind dann diese Fakten, die öfters mal
ganz, ganz schlimm. Fakten. Denn das, auch das vielleicht als kleiner Sidekick, wenn der Bruno Burger immer diese Statistiken postet, einfach nur, wie viel Zubau, wie viel Strom haben wir in der letzten Woche aus PV und Wind und dann vor allem auf LinkedIn dann sehr interessante Kommentare von Leuten, die auch irgendwie aus der Energiebranche kommen, die diese Fakten dann einfach niedermachen und sagt, der hat doch gar nichts gemacht, der hat doch nur gesagt, was ist. Und da regt ihr euch auf und macht dann da direkt die Energiewende und Solar und Wind schlecht, obwohl es ja nur Zahlen sind. Es ist, das ist echt bitter. Was er macht, ist, er nimmt dann nicht nur die deutschen Daten, sondern auch aus ganz Europa. Also man kann sich tatsächlich, du hast ja gerade Flamanville, das neue Kernkraftwerk in Nordfrankreich erwähnt, Felix. Auch da kann man halt sehen, wie da gerade der Status ist. Ne? Das ist sehr zappelig und auch das Neueste oder das davor angeschlossene in Finnland, was sie angeschlossen haben, auch das ist, wir sagen immer so schön, Flatterstrom, also so schlimm ist es nicht, aber da ist auch viel Varianz drin in diesen Dingern. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte zu eurer Frage, das Fraunhofer macht, wie viele andere Institutionen natürlich auch, haben sie sich angeguckt, wie kann die Energiewende gelingen bis 2045, wie können wir klimaneutral werden? Und in ihrer Transformationspfadstudie haben sie dann, das nächste Buzzword, technologieoffen, das Simulationsmodell laufen lassen, zu gucken, wie viel Kohle brauchen wir noch oder wie kommen wir aus der Kohle raus, wie wird es das mit Elektroautos entwickeln, rein preis- und marktbasiert, aber auch, wie sieht das mit den Gaskraftwerken aus? Und die Aussage, die dann eine Ministerin Reiche trifft, wir brauchen Gaskraftwerke, ist tatsächlich nicht falsch, denn wir brauchen sie auf jeden Fall, wenn wir hinwollen zu einem rein klimaneutralen Energiesystem, also basierend auf Wasser, Wind und Solar, in Deutschland halt hauptsächlich Photovoltaik und Windenergie. Aber wir brauchen als Backup, auch während der Dunkelflauten, diese Gaskraftwerke. Die werden jetzt zuerst nochmal über fossiles Erdgas betrieben. Perspektivisch, und da wollen wir ja hin bis 2045, können wir die aber klimaneutral mit grünem Gas, vor allem mit grünem Wasserstoff betreiben. Mhm. Und das müssen wir nur von Anfang an so denken. Was klar ist, dieses neue Gaskraftwerk, was wir dann bauen, muss natürlich, wenn es dann 2045 auch noch in Betrieb ist, klimaneutral Gas verbrennen, um dann Strom zu erzeugen und idealerweise auch dann direkt mit Wärme zu machen. Aber wir brauchen sie, ja, das ist
Aber auch in dem Ausmaß, wie sie das vorschlägt, weil wenn wir mit anderen sprechen, sagen die ja, na gut, also klar brauchen wir vielleicht welche, aber nicht in dem Ausmaß, nicht so viele. Wie stehst du dazu?
Also da, ich habe jetzt gerade die Seite mal aufgemacht, also wir sind jetzt im Moment bei so rund 20 Gigawatt Leistung, die müssen wir vervierfachen bis Mitte der 30er Jahre. Also wir brauchen also diese 20 Gigawatt, die ja immer diskutiert werden, die brauchen wir perspektivisch. Das zeigt sich, wenn wir sagen, wir brauchen diese Versorgungssicherheit im Energiesektor, denn, also warum wird der Bedarf noch weiter steigen? Wir brauchen natürlich noch viel mehr Windräder oder viel mehr Windleistung, wir brauchen noch viel mehr Solarleistung. Da ist der Ausbau auch noch zu langsam, auch wenn er jetzt halt Probleme im Netz macht. Und dann, wie du gerade sagtest, Felix, wir müssen dann aus dem Überschussstrom mittags dann grünen Wasserstoff machen, den wir dann speichern und dann einsetzen, wenn wir die Dunkelflaute haben. Das geht. Das ist halt in diesen Modellen berücksichtigt. Aber dafür brauchen wir diese Kraftwerke. Die haben wir in den Mengen heute noch nicht. Mhm. Das ist, man darf halt nur nicht denken, es sind klassische Erdgaskraftwerke. Dafür dürfen sie nicht sein, dass wir sagen, wir labeln Erdgas um und machen es plötzlich grün statt fossil.
Ja, aber das ist ja die Sorge von vielen, dass man einfach Erdgas importiert und daraus grauen Wasserstoff oder dann Wasserstoff genau. macht mit Abspaltung des CO2s, dass der dann türkis wird oder irgendwie ein bisschen besser gelabelt ist, aber eigentlich ist es genau das Gleiche, weiter normales Gas kaufen, genau. egal von wo es kommt. Das ist ja genau das, was Sie sagen. Aber auch dieses Thema Reservekapazitäten, stabile Stromversorgung, das spielt ja da auch mit rein. Also hast du ja gerade gesagt, wir brauchen eine bestimmte Leistung. Die Leistung wird sogar steigen. Der Stromverbrauch, um euch mal so eine Nummer zu sagen, 500 Terawattstunden Strom, 450 Terawattstunden Strom brauchen wir im Moment pro Jahr. Mit einer kompletten Energiewende in allen Sektoren wird das wahrscheinlich sich mindestens verdreifachen, habe ich jetzt mal gelesen. Also, dass wir so auf 1500 bis 1800 Terawattstunden Strom kommen. Das sind ja gigantische Mengen, die aber, wenn man sich jetzt die Energiebilanz der Sonne anguckt, also wie viel die an Energie auf Europa schickt, mit Wärme und mit Sonnenstrahlen und auch der Wind sozusagen in Form von Sonnenenergie ist, bilanziell gar nicht so das Problem ist. Also, die schickt uns irgendwie 10.000 Mal mehr als das, was wir brauchen. Nur genau. diese Nutzbarmachung und Nutzung ist dann schwierig und diese Stabilität der Netze, jetzt gibt es auch Leute, die sagen, das ist viel instabiler geworden, aber die Netzausfallzeiten, die Blackouts, die wir haben oder Stromausfälle, die sind eher runtergegangen, obwohl die Erneuerbaren ja. mehr geworden sind. Das passt ja auch nicht so ganz dazu, aber die sagen, wir brauchen diese Kraftwerke, um diese großen schwingenden Massen zu haben, damit die Netze stabil bleiben. Was sagst du denn dazu? Weil im Fraunhofer-Institut waren wir jetzt auch, die haben gesagt, nee, Leistungselektronik kann das auch. Da sind wir eigentlich schon viel weiter, als die Politik das uns ganz oft erzählt.
Genau, also das geht. Was wir halt, also technisch können wir es umsetzen. Viele Anlagen, also fangen wir bei den Photovoltaikanlagen, aber auch die Batteriespeicher, wir haben mittlerweile auch einen großen Bestand an Heimspeichern, die können das alle nicht. Die sind relativ dumm, also an vielen Stellen, die speichern einfach nur in Anführungszeichen den Strom zu Hause ein, sind aber überhaupt nicht netzdienlich oder netzstützend. Ne? Also wenn wir jetzt mal Stromausfall haben, wir haben es das ja vor einigen Wochen erlebt in Portugal und Spanien, ne, auch da, der Grund waren nicht die Erneuerbaren, sondern da sind mehrere unglückliche Umstände zusammengekommen, wie so oft. Und dann, wie fahre ich der Stromnetz wieder an? Da brauche ich halt Kraftwerke, die das können. Das machen klassischerweise die Kohle- oder Gaskraftwerke. Das können aber auch Photovoltaik- und Windenergieanlagen mit Speichern, wenn diese die entsprechende Leistungselektronik haben. Die müssen wir nur einfach einbauen. Bisher war es keine Pflicht oder war der Bedarf nicht da. Das ändert sich jetzt so langsam, dass wir das machen. Und in dem Energiesystem der Zukunft wird das ganz normal sein. Da wird gar keiner hinterfragen. Auch jetzt diese großen netzdienlichen Speicher, die dann direkt auch an den Umspannwerken installiert werden, die können das natürlich. Das ist ja technisch ein kleines bisschen teurer, aber überhaupt kein Problem und auch von der Steuerung für die Netzbetreiber überhaupt gar kein Problem, das umzusetzen. Was jetzt die Ausfallzeiten angeht im Stromnetz, also ich glaube, wir sind mittlerweile bei unter 13 Minuten pro Jahr Ausfall, wobei die hauptsächlich im Verteilnetz, also diesen unteren Ebenen ist, so einen großen Blackout wie jetzt Spanien, Portugal, ich glaube, der letzte davor, der ist, ich glaube, 15 Jahre her, also solche kontinentalweiten Ausfälle gibt es in Europa quasi gar nicht. Und wenn mal was passiert, ne, das nervt ja schon tierisch, wenn zu Hause der Strom ausfällt, dann ist es meistens der Bagger, der irgendwie ein Kabel angebaggert hat und dann ist der Strom für 2 Stunden weg, dann ist er aber da. Wenn das nachts passiert oder abends, so doof, ist das Handy noch geladen, Netflix funktioniert nicht mehr und WLAN ist auch weg. Wo ist die Kerze und muss ich jetzt ein Buch lesen oder muss ich mich gar unterhalten mit jemandem? Oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, das ist das, was da nervt und dann entsteht auch wieder so ein bisschen Angst. Oh Gott, kann ich mir nicht so ein Notfallsystem installieren? Ist aber eigentlich alles Quatsch. Dennoch auf der anderen Seite, auch so ehrlich muss man glaube ich sein, ist die Regelung im Netz, das heißt, um das Netz stabil zu halten mit den 50 Hertz, damit das alle Versorgungseinheiten und Erzeuger einspeisen und ausspeisen können, das wird immer, immer komplizierter und komplexer und ehrlicherweise auch immer teurer. Denn wenn man sich anguckt, die Bundesnetzagentur veröffentlicht ja jährlich die Statistiken zu diesen Netzstabilisierungskosten. Die sind immens. Also wir haben jetzt im letzten Jahr oder 2023, die hängen noch ein bisschen hinterher mit ihren Zahlen, für 2024 liegen die noch nicht final vor, haben wir 2,3 Milliarden Euro bezahlt an Netzentgelten, allein für das sogenannte Redispatch, also das Abschalten von Windenergieanlagen im Norden und dann dem Zuschalten von Anlagen im Süden, um das Netz zu stabilisieren. Und die müssen wir zahlen, deswegen sind die Strompreise so hoch. Und das ist leider Gottes eine Folge der Erneuerbaren.
Und wieso sind diese Kosten, wieso gehen die nach oben? Wer ist dafür verantwortlich?
Das ist, verantwortlich ist da, boah, wem schieben wir da die Schuld in die Schuhe? Ich glaube, die Allgemeinheit und die Politik, weil der Netzausbau zu langsam ist. Also ein zentrales Problem ist, wir haben in Norddeutschland vor allem Windräder, die das Problem sind, währenddessen die Hauptverbrauchseinheiten, also die große oder die Schwerindustrie, mittlerweile in Süddeutschland, deswegen fängt es auf Rhein-Main-Ebene an und geht dann weiter runter. Denn früher waren die Kraftwerke da, wo die Verbraucher waren. Ne? Wo stehen die Kohlekraftwerke, wo standen die Kernkraftwerke? Das war in der Nähe der Hotspots von großen Verbrauchern. Jetzt haben wir es anders gemacht. Jetzt werden die Anlagen, Wind und Photovoltaik da installiert, wo gerade Platz ist und wo es.
Also wo es keinen stört.
Genau, wo es keinen stört und wo man auch gute Verhältnisse hat, also im Norden Wind, im Süden dann eher die Photovoltaik. Und das führt aber zu einem Ungleichgewicht. Das heißt, wir kriegen den Strom aus Norddeutschland nicht in den Süden transportiert. Dieser Nord-Süd-Link fehlt. Was wir machen, auf der einen Seite, wir schieben dann den Windstrom, der dann teilweise sogar noch aus Dänemark reindrückt, ins Netz in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, dann in die Nachbarländer, also Polen und die Niederlande, weil wir den Strom einfach nicht loswerden. Wir schalten diese Windenergieanlagen ab, mit dem, in Anführungszeichen, Fun Fact, dass diese Anlagen trotzdem eine Vergütung bekommen, auch aus der alten EEG-Regelung, dass diese Windenergieanlagen oder die PV-Anlagen, wenn sie abgeschaltet werden, trotzdem vergütet werden. Das war damals ein Anreizsystem, um Investitionen zu tätigen. Und wenn dann aber im Süden nicht genug Strom ist, was machen wir dann? Dann müssen wir Kraftwerke anschalten, da schalten wir dann Gaskraftwerke an. Was dazu führt, ne, weil wir in Deutschland einen Börsenstrompreis haben, wir haben einen gemeinsamen Preis in ganz Deutschland. Diese Gaskraftwerke in Süddeutschland, die wir dann hochfahren, die machen dann den gesamten Strompreis in Deutschland teuer. Also man merkt, ne, wie lange ich jetzt das schon erklären muss.
Genau, ja, aber ist da eher verantwortlich, dass es zu viel Windkraft zum Beispiel im Norden gibt? Oder eher so ein Söders Fetisch gegen Windkrafträder in Bayern, sodass man zum Beispiel einfach zu wenig jetzt auch Windkraft im Süden hat zum Beispiel? Weil es wird ja gerne so gesagt, naja, die Erneuerbaren machen ja das alles so teuer, ja? Jetzt darauf will ich so ein bisschen hinaus, ja? Also ist jetzt das Problem diese vielen Erneuerbaren im Norden oder ist eher das Problem die fehlenden Erneuerbaren im Süden?
Doofe Antwort, beides. Also auf der einen Seite hätte man in Bayern und Baden-Württemberg sicherlich auch mehr Windräder installieren können. Das Gegenargument ist, also ein Windrad in Bayern ist natürlich viel ineffizienter als in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen oder so ein Offshore-Windpark. Da hat er viel weniger Vollerstunden, produziert bei gleicher Leistung schon merklich weniger Strom. Das heißt, das Invest ist unattraktiv. Von daher kann man sagen, da kann man einen Stich machen. Windenergie in Bayern ist weniger sinnvoll als in Norddeutschland. Okay. Was halt fehlt, und das muss man sagen, das hat dann ein Herr Söder, aber auch andere Politiker und vor allem auch viele Bürgerinitiativen verhindert oder ausgebremst, dass wir die Netze ausbauen. Wir haben einen ganz klaren Fahrplan, wie müssen wir die Stromnetze erweitern, vor allem gerade diese Nord-Süd-Verbindung. Da sind dann auch Zwischenverbindungen, die Bayern hätte dann mehr Braunkohlestrom aus der Lausitz bekommen in einer ersten Zwischenphase. Und da waren die natürlich dagegen. Aber wenn wir das viel intensiver gemacht hätten, dann wären wir jetzt auch weiter, hätten auch dann deutlich niedrigere Strompreise. Problem ist nur, die Erzeuger, also die Windenergieanlage, hat keine Verantwortung, ins Netz zu investieren. Und dann passiert natürlich nichts, denn der Netzbetrieb ist halt nicht bei anderen Unternehmen und die müssen sich dann darum kümmern.
Ja,
am Ende zahlen wir es.
Und dann ist ja ein Grund, und jetzt wird es ganz verrückt, also wir haben zu viel Strom im Norden in Deutschland, den kriegen wir nicht nach Süden. Das heißt, da unten, hast du gerade gesagt, müssen die Gas- oder Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Und der Strompreis wird aufgrund des vielen Windstroms relativ günstig. Jetzt ist er so günstig, dass Österreich sagt, Mensch, wir kriegen sogar Geld dafür, wenn wir den jetzt Strom abnehmen in Deutschland, weil die haben zu viel Strom. Jetzt müssen unten in Bayern die Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke hochgefahren werden, weil wir den Strom von oben nicht nach unten kriegen. Und auch noch zusätzlich Kraftwerke angestellt werden, weil Österreich sagt, Mensch, wir helfen euch jetzt mal ein bisschen, der Strom ist gerade so billig. Wir machen mal unsere Wasserkraft, Pumpspeicherkraftwerke voll mit eurem billigen Strom. In Wirklichkeit ist das aber doppelt gemoppelt. Und wir müssen sogar Geld dafür bezahlen, dass die da uns den Strom abnehmen. Das sind ja auch diese Absurditäten, wenn du keine verschiedenen Strompreiszonen hast und so tust, als wenn Deutschland eine Kupferplatte ist und alles kann irgendwo hingeschoben werden, ohne dass das mit irgendeinem Aufwand verbunden ist. Wogegen sich ja Bayern auch massiv wehrt, diese Strompreiszonen irgendwie einzuführen. Kannst du da vielleicht auch nochmal einen Satz zu sagen?
Ja, ich habe auch gedacht, vor allem Professor Leon Hirt, der ist an der Hertie School, der Energieökonom, der ganz klar sagt, wir brauchen Strompreiszonen. Ich glaube, Schweden hat ja auch groß gepoltert vor einigen Wochen, Deutschland sollte sich mehr Strompreiszonen geben. Und das Argument ist, wenn wir Deutschland mal zumindest einmal in der Mitte durchschneiden, das ist so die Grenze wirklich, Nordrhein-Westfalen ist, gehört dann noch zur nördlichen Zone, Hessen dann schon zur südlichen Zone, dass wir dann dort zwei Strompreise haben. Das heißt, in der nördlichen Zone haben wir dann niedrige Strompreise, weil dort der günstige Windstrom vor allen Dingen ist. Die Solarenergie spielt da eine untergeordnete Rolle bei diesen, bei der Preisgestehung. Das sind dann mehr so diese Tagesschwankungen mittags. Im Süden hätten wir dann höhere Strompreise, weil die halt keine günstigen Energiequellen haben. Und dann ist so ein bisschen die Idee, ne, haben wir vorhin über den freien Markt gesprochen, jetzt ist das ja ein Anreiz, vielleicht, dass sich Industrie eher in Norddeutschland ansiedelt oder man in Süddeutschland Windräder baut. Ich habe das letztens tatsächlich mit Christian Kammler diskutiert bei mir im Podcast, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich eine gute Idee. Er sagt, das ist totaler Schwachsinn. Denn was ja nicht passieren wird, ist, dass sich Industrie, ich sage mal so ein BASF als einen der größten Energieverbraucher in Deutschland, die sitzt ja in Ludwigshafen, also in der südlichen Preiszone, die werden jetzt ja nicht nach Stettin gehen, sondern dann sagen die, Werk muss weg, dann gehen wir direkt nach China. Das heißt, die Industrie ist ganz weg. Das heißt, also diese Intention, wir können über den Markt Investitionsanreize für Unternehmen setzen, wird dadurch konterkariert, dass die Industrie dann sagt, ja gut, dann gehe ich dahin, wo der Strom wirklich billig ist, nämlich ganz ins Ausland, USA oder China. Und das ist natürlich auch ein völlig falscher Weg. Das heißt, also so einfach ist es dann mit diesen Strompreiszonen auch nicht. Es setzt den falschen Impuls.
Aber die haben ja sowieso irgendwie schon vergünstigte Strompreise. Also da könnte man vielleicht auch wieder Ausnahmen machen bei so riesigen, das ist ja jetzt im Moment auch schon der Fall. Also da muss man ja dann ein bisschen differenzieren, weil ökonomisch gesehen muss man, und die EU ist ja gerade am Prüfen, müssen wir ja Strompreiszonen haben, weil wenn du viel Strom hast, sollte der ja günstiger sein, als wenn er wenig da ist, oder?
Genau, das wäre der Weg, aber der sinnvollere Weg und auch dann langfristig, damit es funktioniert, ist wirklich der Netzausbau. Wir hängen, glaube ich, 7 Jahre hinterher, also die letzten Daten.
Das klingt auch so nach so einer unnötigen Spaltung, oder? Also ich denke, wir leben in Zeiten, wo wir vielleicht eher so Zusammenhalt stärken sollten.
Ja.
Also unabhängig jetzt von dem ganzen Sinn dahinter, klingt das für mich so, im Norden ist es der Strom günstig, im Süden ist er teuer, klingt für mich nicht nach Versöhnung und Vereinigung und wir ziehen alle an einem Strang. Jetzt mal so ein bisschen aus dieser psychologischen Komponente heraus. Wäre ja doch schöner, wenn wir als Land wie immer zusammenhalten. Man muss ja auch ehrlich sagen, also ich wohne hier in Berlin, Berlin könnte nicht überleben, wenn es nicht viele Gelder aus Süden Deutschlands gäbe, um auch mal so ein verlustreiches Berlin am Leben zu halten, um es jetzt einfach mal ein bisschen plakativ sozusagen.
Also so eine neue Stadtautobahn zu bauen.
Genau, auf der bin ich übrigens gestern zum ersten Mal rübergefahren. Also ich sag mal so, die 720 Millionen ist es nicht wert aus meiner Sicht, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, aber also wir haben ja eine Solidarität. Wir bekommen natürlich Bundesländer, denen es nicht so gut geht, bekommen natürlich von den reicheren, südlicheren Bundesländern, von den wirtschaftlich stärkeren natürlich auch Unterstützung. So gesehen, das finde ich eigentlich gut, diesen Gedanken. Finde ich es auch gut, wenn der günstige Strom aus dem Norden natürlich auch irgendwie hoffentlich günstig in den Süden gelangt, damit da nicht, also das wäre eigentlich nur schön, aber da bin ich jetzt, also da habe ich jetzt verstanden, da müssen wir einfach da die Netze, die Trassen so ausbauen, dass das alles gut möglich ist. Und wäre nur fair, wenn sich da alle beteiligen. Da können sich ja die Erneuerbaren genauso mit beteiligen.
Genau. Was da auch, also da spielt auch ganz viel eine Rolle. Die Bürgerinitiativen habe ich ja gerade genannt, die sind ja auch, man kennt das ja bei der Windenergie, da gibt es ja ganz viele sehr gut organisierte Verbände, die Windenergieanlagen verhindern wollen. Bei den Stromtrassen genauso, auch da wurde viel verhindert. Die sagen, ja, dann lass uns doch Erdkabel machen, dann sehe ich das nicht. Kostet Faktor 3. Das ist halt so viel teurer, dann der Netzausbau ist viel langsamer. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, wir müssen es immer europäisch denken, weil das Stromnetz ein europäisches Verbundnetz ist. Das heißt, wir müssen auch mit unseren Nachbarländern gut auskommen und da eine gemeinsame Lösung finden. Denn das Beispiel hatten wir jetzt 2022, als in Frankreich die Kernkraftwerke, glaube Felix hat es ja gerade erwähnt, mal nicht liefen, als dann der heiße Sommer war. Dann hatten die noch technische Probleme, was dazu führte, dass die Hälfte der Leistung der Kernkraftwerke nicht zur Verfügung stand im Sommer in Frankreich. Was haben wir gemacht als gute Nachbarn und gute Freunde von Frankreich? Wir haben in Süddeutschland die alten Kohlekraftwerke angeschmissen, um Frankreich zu helfen. Jetzt sind die Kernkraftwerke alle wieder voll funktionstüchtig. Jetzt schieben die Franzosen ihren Kernkraftstrom, der verhältnismäßig klimaneutral ist, halt wieder zu uns rüber. Das haben sie aber immer schon getan.
Ja, ist nichts Neues, dann, ne? Wird immer so getan, als wenn das eine ganz schlimme Geschichte wäre, dass wir jetzt Strom aus Frankreich kriegen, weil das Atomstrom.
Ja, das haben wir, schon. Das haben wir, genau, außer 22, das war wirklich ein Ausnahmejahr. Das haben wir halt bezahlt. Das ist halt ein echtes Problem. Und aber in einem europäischen Verbund unter gleichberechtigten Partnern macht man das, dass man sich gegenseitig hilft. Und dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben.
Und das ist ja auch im Zweifel wirtschaftlicher für uns, Strom aus Frankreich zu kaufen, als hier die teuren Kraftwerke anzustellen. Das vergessen ja auch immer viele. Leonard hat das und Bruno Burger haben das auch immer so schön in ihrem Podcast beschrieben. Volkswirtschaftlich ist es sinnvoll, Strom aus dem Ausland zu kaufen. Und Deutschland hat jahrelang den Kohlestrom irgendwie damit Europa geflutet, weil er günstig war und wir haben einfach die Kraftwerke durchlaufen lassen. Jetzt ist es umgekehrt und Deutschland wird eher zu einem Energieimporteur oder Stromimporteur als Energieimporteur sind wir sowieso schon, aber eher Stromimporteur. Ja. Und das ist aber auch volkswirtschaftlich, hat Leonhard gesagt, es ist kein Fehler, sondern eher eigentlich eine gute Geschichte, dass wir uns da untereinander auch unterstützen.
Ja, vor allem auch da in dieser Diskussion, ne, da heißt ja mal, ja, jetzt haben wir unsere Kernkraftwerke abgeschaltet, ne, zurück zum Ausgangsthema, und jetzt holen wir den Strom, den Kernenergiestrom aus Frankreich. Das ist doch auch in die Tasche lügen. Das haben wir immer schon getan, das ist nichts Neues. Und man darf halt nicht vergessen, ich gucke gerade, ob ich jetzt schnell die Zahlen eben finde. Wir sind ja ein rohstoffarmes Land, also dass wir jetzt Strom importieren, ist doch völlig unproblematisch. Wir importieren ja auch alle anderen fossilen Ressourcen. Also die, ich glaube, letztes Jahr waren es 8% des Stromverbrauchs, haben wir importiert, ne, von diesen 500 Terawattstunden. Beim Mineralöl, ne, brauchen wir die doppelte Energiemenge, da importieren wir 98%. Wenn wir so ein paar kleine Ölquellen gibt, alles, genau. Beim Erdgas genauso, da kommt nur 5%. Steinkohle zu 100% aus dem Ausland importiert, ne, USA, Australien, Kolumbien. Einzig die Braunkohle, die ist heimisch, weil wir die nicht gut transportieren können. Also das heißt, auch das ist eine Lüge zu sagen, oh Gott, wir sind beim Strom, es ist so böse. Ja, aber Mineralöl importieren wir doch auch.
Da haben wir uns auch schon mal gewöhnt.
Das war immer so, genau. Und gut, künftig ist es dann ja so, die fossilen Energieträger kommen jetzt dann alle aus den USA mit diesem schönen Deal mit den Amerikanern, die leveln jetzt Kohle und Öl und Gas. Wir haben nicht mehr viele verschiedene Lieferanten.
Aber das ist doch auch Quatsch, oder? Also die Energieversorger können doch selber entscheiden, wo sie ihre Energie beziehen. Das kann auch die EU jetzt nicht diktieren. Das ist doch auch wieder nur so dem Trump irgendwas hingeworfen, damit er ruhig still ist und so. Aber es ist doch alles. Also da belügen sie sich ja jetzt alle nur noch gegenseitig, um irgendwie irgendeine komische Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist doch alles totaler Unsinn. Hat doch die EU dem irgendwas versprochen, was nachher eh nicht eingehalten wird, damit er Ruhe macht.
Ich glaube auch. Vielleicht ist das ein ganz smarter Move gewesen von den Unterhändlern, um zu sagen, ja, komm, hier, klar, wir kaufen bei dir für 750 Milliarden US-Dollar einfach mal alle.
Ja, vor allem die EU kauft, ja. Hä?
Genau, gibt es bestimmte Verträge. Gar nichts. Also, und wir haben ja gesehen, wie smart das ist, wenn ich als Staat auf einen einzelnen Lieferanten setze. Ne? Haben wir in Deutschland mit dem russischen Gas gemacht. Das kann man so machen, ist halt dämlich.
Das sage ich immer bei der Energiewende, wir brauchen die Energiewende, damit wir unabhängig sind. Da hat mir jemand auf dem Panel, ich habe es schon mal erzählt, mir geht es nicht aus dem Kopf raus, ist so absurd, hat er gesagt, ja, aber Unabhängigkeit ist ja für mich, dass ich mir entscheiden kann, von welchem Diktator ich das Öl oder das Gas kaufe. So hat jeder so einen unterschiedlichen Unabhängigkeitsbegriff.
Ja,
ne?
Ja, das kann man so machen. Ich dachte, klar, wir könnten auch auf die deutsche Steinkohle noch die nächsten 100 Jahre setzen, aber dann wird es halt teuer. Das ist halt der Vorteil. Ne? Die Erneuerbaren machen uns unabhängig von allen Energieimporten. Also beim Wasserstoff, das kriegen wir nicht alleine hin, das wird nicht funktionieren, da werden wir Importe brauchen. Aber auch das können wir europäisch lösen.
Ja, das
So müssen wir das, glaube ich, denken. Das ist kein Problem, was wir jetzt in einem Bundesland oder nur in Deutschland regeln müssen, sondern die Lösung für die Energiewende kann nur europäisch sein, eigentlich ist sie global. Denn, zurück zu meinem Ausgangssatz, das oberste Ziel, was wir haben, was wir haben müssen, muss der Klimaschutz sein. Denn im Moment sind wir auf plus 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das wird, vorsichtig gesagt, unangenehm und teuer. Das vergessen ja auch die meisten, dass das ja dann entsprechende Folgekosten hat, wenn sich das Klima so entwickelt, wie es sich gerade entwickelt.
Wir hatten das hier im Podcast noch nie. Wir haben zwar mal über den menschengemachten Klimawandel gesprochen, aber du bist jetzt Physiker, ne? Jetzt kommt von der Wärmestrahlung, von der Sonne unfassbar viel Energie auf der Erde an. Die Planeten strahlen normalerweise die Energie, die sie erhalten, wieder ab. Es gibt diesen sogenannten Treibhauseffekt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz in 2 Sätzen erklären, was da passiert, warum es so warm wird, weil das haben viele, glaube ich, auch noch nicht verstanden oder haben es wieder verdrängt, was sie in der Schule mal gelernt haben.
Also, wie du sagst, ne? Also die Sonne schickt Energie auf den Planeten Erde. Wenn wir jetzt so ein Geröllplanet wären wie Mars, dann würden wir quasi alles wieder abgewöhnen. Die Erde erwärmt sich und strahlt dann irgendwann, gibt es so ein sogenanntes Energiegleichgewicht, gibt sie die Energie auch wieder ins Weltall ab. Das würde bedeuten, dass wir weltweit eine Temperatur von minus 18 Grad hätten, wenn wir keine Atmosphäre hätten. Das heißt, dann reicht die solare Energie, um die Erde auf minus 18 Grad zu erwärmen. Jetzt haben wir dankenswerterweise eine Atmosphäre mit Treibhausgasen, das heißt mit Molekülen in der Atmosphäre, die in der Lage sind, diese Wärmestrahlung, die Erde abgibt, wieder aufzufangen. Das ist also Wasserdampf, das ist das Kohlendioxid, aber noch ein paar andere Gase. Die sind in der Lage, diese Wärme aufzufangen, kurz zu speichern und dann geben sie die wieder ab. Und ein Teil dieser aufgefangenen Energie wird wieder zurückgesendet an die Erde. Das führt dazu, man kennt es ja deswegen ja Treibhaus, man kennt es ja dann auch vom Auto, wenn das im Sommer irgendwo am sonnigen Parkplatz steht, dann wird es da drin tierisch warm. Warum? Weil die Sonnenenergie, die ins Auto reinkommt, nicht vollständig wieder raus kann, dann wird das Auto halt 30, 40, 50, 60 Grad im Innenraum, bis die Klimaanlage dann greift. Die haben wir jetzt bei der Erde leider nicht. So, was wir jetzt machen, oder das führt dazu, allein mit diesen Treibhausgasen sind wir dann ungefähr bei plus 15 Grad globaler Durchschnittstemperatur. Das heißt also, diese Treibhausgase, die Atmosphäre führen dazu, dass wir 33 Grad höhere Temperaturen haben und positive Temperaturen, wir haben Wasser und kein Eis. Das ist halt die Grundlage fürs Leben. So, und jetzt passiert halt Folgendes. Es gab immer Schwankungen, was die Konzentration der Treibhausgase hatte. Wir waren auch mal ein Eisplanet, wir waren auch mal komplett eisfrei, wenn man mal die Jahrmillionen zurückgeht. Alles ganz normal. Aber was jetzt neu ist und was wir so noch nie beobachtet haben in der Erdgeschichte, ist der rasante Anstieg an Treibhausgasen in die Atmosphäre, die wir blasen, nämlich durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Also so schnell war es noch nie. Und jetzt zieht das Erdsystem langsam nach, denn wenn wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, ist das wie so eine zusätzliche Wärmedecke und es wird unten drunter einfach wärmer. Das ist ein relativ einfacher physikalischer Effekt, den wir seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon kennen. Also ich rechne mit meinen Studenten das aus. Warum kann das Kohlendioxid diese Wärmestrahlung auffangen? Was passiert da physikalisch? Das muss passieren. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist doch alles ein Quatsch und das geht doch gar nicht. Das ist Physik aus der Mittelstufe. Also ich finde diese Vorwürfe dann immer, es gibt kein Mensch gemacht, Klimawandel und Treibhausgase sind auch Quatsch. Nur sagen, damit bleicht ihr alle Physik- und Erdkundelehrerinnen und Lehrer dieser Welt, die das den Kindern beibringen. Also das ist so wie Gravitation, das wissen wir einfach. Das ist eine relativ einfache Physik. Und auch da, ne, gibt es eine Diskussion, auch das bisschen Konzentration, das sind jetzt ja Atmosphäre auf 1 Million Moleküle, die wir in der Atmosphäre haben, das sind so 420 davon sind Kohlendioxid. Und dann heißt es aber, ach, wie sollen die denn dafür sorgen, dass es warm wird? Das ist doch viel zu wenig. Robin, du hast gerade eine Kaffeetasse gehabt. Da ist die gleiche Konzentration an Koffein drin. In so einer Kaffeetasse sind auch auf 1 Million Wasser- oder Kaffeemoleküle, nenne ich es jetzt mal falsch, da sind 400 Koffeinmoleküle drin. Die wirken ja auch, die machen ja auch ein bisschen wach. Also, auch da.
Hat funktioniert,
du bist noch wach und jetzt hat der Professor wieder einen kurzen Monolog gehalten, wenn er mal so im Redefluss ist.
Aber ich hatte, ich erzähle mal einen Schwenk aus meinem Urlaub, ja, will ja jeder hören, nee, Quatsch, aber tatsächlich war ich in Italien jetzt gerade im Urlaub und dann war ich dann in so einem Hotel und dann bin ich da netten anderen Deutschen begegnet und dann ist es halt so, ich habe eine Tochter, dann spielen dann die Kinder miteinander und hat man sich unterhalten und tatsächlich ganz nettes Pärchen und er ist Heizungsinstallateur jetzt im Schwabeländle rund um Stuttgart, Bad Cannstatt, wo ich auch ursprünglich mal herkomme, gell? Und erzählt mir dann so, ja, er macht ja Heizungsinstallationen. Und ich sage, ja, was machst du da hauptsächlich? Er sagt, ja, so 80-90% Wärmepumpe. Der Rest ist dann Öl- und Gasheizung. Und dann sage ich zu ihm so, okay, krass, irgendwie sehr beliebt die Wärmepumpe. Und sagt er, ja, macht ja auch eigentlich in allen Fällen energetisch am meisten Sinn. Er ist aber total offen. Also er sagt immer, berät ideologiefrei und Technologie offen. Und macht aber sein Hauptgeschäft mit Wärmepumpen und dem ganzen Zeug und erzählt mir dann, aber so richtig glaubt er ja nicht an den menschengemachten Klimawandel. Und dann ist ja kurz immer der Moment, wo ich immer denke so, okay, jetzt bleib mal ganz kurz ganz entspannt und locker und ich habe den auch nicht irgendwie, ich habe dann einfach mal nachgefragt und mal so gefragt, hey, wie kommst du da drauf? So ganz naiv, nett, weil ich mal wissen wollte, wie kommt so ein Mensch da drauf und der erzählt mir wirklich, ja, ich habe das ja auch alles in der Schule und in Physik gelernt und so und überhaupt und eigentlich weiß ich ja, dass es so ist und ich gucke immer, Marc Benecke sagt er, das ist ja auch irgendwie jemand, der da den Klimawandel sehr aufzeigt, was da alles passiert, das findet er auch total gut und sowas, aber er ist halt einfach skeptisch, weil er da auch andere Informationen bekommt, wo ich ihn dann auch gefragt habe, so okay, aber du kriegst aber schon mit, ne? Also kriegst du, oder ich habe so gefragt, kriegst du denn mit, dass da irgendwie die Welt hier und da und dort brennt und hier und so und tralala? Ja, das kriege ich alles mit. Aber also das ist doch irgendwie, ich bin da jetzt, ich habe jetzt ja keine große Quintessenz und da kommt jetzt irgendwie, aber es ist doch erstmal verrückt, dass da jemand sagt, hey, er hört sich auch gute Quellen an, hat das in der Schule alles gelernt, er verkauft hauptsächlich Wärmepumpen, weil es am meisten Sinn macht, was Wärmepumpe ist ja nur ein Bereich, sage ich mal, der neuen Energiewelt. Also im Prinzip hat der eigentlich, da hat ja alles schon so richtig funktioniert und eigentlich offensichtlich irgendwie, aber irgendwie trotzdem war er skeptisch, hat er nicht so recht dran, dann sage ich immer so, ja, aber was wäre denn so schlimm daran, wenn wir jetzt in die Energiewende gehen, Mobilität umstellen und so weiter und so fort und am Schluss sagen, naja, mein Gott, also angenommen, deine Klimaskepsis ist dann sozusagen, aber dann haben wir ja trotzdem nichts falsch gemacht, oder? Wenn wir günstige Energie haben durch Erneuerbare, wenn wir Versorgungssicherheit haben, wenn wir keinen Gestank mehr, keinen Dreck mehr haben etc. pp. Zum Beispiel, also dann ist es ja, es wird ja nicht schlechter durch die Erneuerbaren und durch die Mobilitätswende, oder? Und dann sagt er, ja, nee, stimmt, eigentlich wird es ja nur besser. Aber, also, der hat alle richtigen Dinge irgendwie im Kopf eigentlich, aber erzählt mir trotzdem, dass er irgendwie skeptisch ist und erzählt mir aber am liebsten fährt er trotzdem weiter seinen Verbrenner. Dann sage ich, na gut, aber dann kannst du irgendwann dann für irgendwie 4, 5 Euro dir dann den Liter den E-Fuel kaufen oder was. Und sagt er, ja stimmt, nee, das klingt natürlich auch nicht so gut und so weiter. Also da werde ich manchmal wahnsinnig, wenn ich so mich mit Menschen unterhalte, die haben eigentlich, die Synapsen funktionieren alle richtig, es ist auch gelebt, funktioniert das alles und trotzdem glaubt man es nicht, will man es nicht glauben, ist das, was steckt dann dahinter?
Ich muss sagen, ich finde diese Frage immer schon komisch. Glauben Sie an den Klimawandel? Ja. Da ist eigentlich meine Gegenfrage, glauben Sie an Gravitation? Also, die wird ja nicht hinterfragt. Ne? Wir sitzen alle und fliegen jetzt hier nicht durch unsere Zimmer.
Sag sowas nicht.
Ja, ich meine, es gibt ja die Theorie des Intelligent Falling, ne? Also, dass es ein göttliches Wesen gibt, das dafür sorgt, dass wir auf dem Boden sind und Vögel in der Luft bleiben. Also man kann sich allen Quatsch überlegen. Ja. Aber das wird irgendwie nicht hinterfragt, obwohl, ganz ehrlich, kein normaler Mensch versteht in aller Schönheit die Gravitation. Und wenn wir dann in Richtung Einstein und allgemeine Relativitätstheorie gehen, sind die meisten Experten auch raus. Will ich mich nicht ausschließen, denn das ist schon harter Tobak. Aber da wird es irgendwie überhaupt nicht hinterfragt. Klar, Gravitation, das ist halt, Newton hat es erfunden, Apfel auf dem Kopf, bumm, seitdem haben wir sie. Aber bei der, gleichsam mit der Evolutionstheorie, auch da muss ich sagen, ja, das ist eine empirische Theorie, die milliardenfach bestätigt ist. Dann heißt es, ja, aber vielleicht gibt es ja doch irgendeinen, der das intelligent gesteuert hat und dass wir Menschen sind. Solchen Leuten bei der die Evolutionstheorie anzweifeln, denen muss man eigentlich mal sagen, denen muss man mal ganz ballante zwischen die Beine treten, also das sind ja meistens dann Männer, das schmerzt ziemlich, denn welches intelligente Wesen macht die Geschlechtsorgane nach außen? Das ist total bescheuert, evolutionstechnisch, aber das ist entstanden. Und von daher, das ist für mich das beste Beispiel, es gibt kein Intelligent Design, also kein Wesen, was die Evolution macht, weil, warum macht man das so rum? Das ist total Käse. Hat andere Gründe, kann man auch begründen, wieso. Aber das kann man dann evolutionsbiologisch erklären. Und das Gleiche ist beim Klimawandel. Auch da ist es halt vor allem gerade schick zu sagen, oh, das zweifle ich mal an, das stimmt doch alles nicht. Aber auch das ist, jetzt kommt wieder der überhebliche Physiker raus, wo wir sagen, Leute, das ist nur Physik. Das ist ein paar Matheformeln und dann kann man das ausrechnen. Das muss so sein und das, wenn das Treibhausgas mehr wird in der Atmosphäre, muss es wärmer werden. Das ist einfache Physik, so wie 2 plus 2, 4 ist.
Ja, und das hat er mir ja bestätigt. Das habe ich in Physik gelernt, das habe ich auch verstanden und trotzdem zweifle ich es an. Das ist Okay, gut.
Ich fühle, denke häufiger so. Als Physiker bin ich da.
Danke. Ist es eine Therapiegruppe hier, ne? Nicht eine Aufklärung.
Genau. Wenn wir jetzt nochmal eine so Frage stellen können, vielleicht, was müsste denn tatsächlich passieren, damit wir so eine Energiewende, wir haben gerade gesagt, naja, es gibt genug Energie von der Sonne. Was müsste passieren, so mal ganz kurz aufgezählt, was müsste passieren tatsächlich, damit wir so eine Energiewende schaffen? Vielleicht technisch, wirtschaftlich, aber auch politisch? Oder was müsste man wollen, sagen?
Also, fangen wir an. Technisch den Ausbau nicht bremsen. Ich habe da letztens mit Christian Kammert die Frage diskutiert, müssten wir eigentlich die Energiewende bremsen? Da habe ich wirklich lange überlegt, wie ich da jetzt antworte. Denn die Antwort ist nein, auf gar keinen Fall. Der Ausbau der Photovoltaik hat jetzt ein Tempo erreicht. Das ist immer noch ein bisschen zu langsam zu dem, was wir eigentlich erreichen müssen, um bis 2045 klimaneutral zu sein. Jetzt kommt die Diskussion, reicht da nicht 2050, 2060, egal. Aber PV muss genauso schnell, Wind muss schneller werden. Wir müssen den Ausbau von Speichern vorantreiben. Wir müssen flexibler werden beim Verbrauch. Wir müssen die Autobatterien mit integrieren als fahrende Batterien und, und. Wir müssen das Netz ausbauen. Wir brauchen flexible Strompreise, auch für Endkunden. Also das auf jeden Fall machen. Ich glaube, und das ist technisch alles möglich. Die Technik ist da, wir können sie noch verbessern. Wir sehen ja, wie schnell die Batterien jetzt günstiger werden. Deswegen lohnen sich jetzt ja große Batteriespeicher direkt an den Umspannwerken. Das war vorher undenkbar. Und dann wird das alles zusammenlaufen. Wenn wir dann diesen Hügel des Preisschmerzes dann irgendwann überwunden haben, dann wird es auch wieder besser. Ein Hauptproblem ist tatsächlich der Netzausbau und dann diese ganzen hohen Netzkosten, die wir haben. Das wird dann besser. Ich glaube, politisch und auch in der Bevölkerung ist halt das Problem, es fehlt mehr und mehr die Akzeptanz. Denn was wir nicht machen dürfen als Hochindustrieland, unsere Industrie dadurch zu vertreiben, dass sie hohe Energiekosten hat. Und auch da gibt es, glaube ich, andere Kostentreiber, Sozialabgaben etc. Auch da muss man sicherlich Lösungen finden. Energiekosten spielen bei den meisten Unternehmen gar keine ganz so große Rolle. Das sind wirklich nur dann die großen Industrien, Chemie, Stahl, Papier. Die müssen wir im Land halten. Das muss ja unser Ziel sein, um die Wertschöpfung zu haben. Und es fehlt aber jetzt einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung, die sagt, boah Leute, es ist echt schlimm und das wird politisch auch ausgenutzt. Und da macht im Moment die neue Bundesregierung, und die vorherige hat das auch nicht ganz perfekt gemacht, man muss den Leuten einfach Anreize geben. Jetzt war ja im Koalitionsvertrag vereinbart, wir senken den Strompreis um 5 Cent die Kilowattstunde. Das passiert jetzt nicht. Das wird jetzt verschoben auf 26, vielleicht auch 27. Mal gucken, wie sich da die Regierung entscheidet, wann sie es umsetzt. Aber das wäre sofort für alle spürbar und auch sozial verträglich für alle, weil es bei allen ankommt, vor allem bei den einkommensschwächeren Haushalten, die einfach dann hohe Energiekosten haben, anteilig zu ihrem Einkommen. Das wäre ganz wichtig. Stattdessen gibt es jetzt eine Mütterrente. Also wie sinnvoll die ist, die Mütterrente kostet, glaube ich, jetzt 5 Milliarden Euro im Jahr. Für 5 Milliarden Euro hätten wir diese 5 Cent Strompreissenkung haben können. Das ist die gleiche Größenordnung. Und zweiter Fehler, das haben aber beide Bundesregierungen, die jetzige und die vorherige, nicht gemacht. Wir haben ja dieses Klimageld, das heißt die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Treibhausgaszertifikate, die wir in Europa haben. Dadurch entstehen Einnahmen für den Staat. Und eigentlich sagen alle Ökonomen und alle Soziologen, einer der besten Wege, um Akzeptanz für den Klimawandel zu stärken, ist, zahlt das an die Bevölkerung aus. Jeder bekommt, und das kann man auch relativ unbürokratisch lösen, ich glaube, die Niederländer haben es jetzt schon gemacht, dass man im Jahr dann 100 oder 200 Euro aus diesem Klimafonds ausgezahlt bekommt. Dann sagt jeder, super, macht mehr Klimaschutz. Und ich glaube, nur so funktioniert es, um die Bevölkerung wieder mitzunehmen und zu sagen, alles klar, jetzt habe ich auch wieder Spaß an der Energiewende. Das ist der Weg. Hoffentlich.
Mhm, aber das ist ja vielleicht genau der Grund, warum man es nicht machen will oder nicht macht, weil das wäre ja sozusagen dann wieder ein Pro für eine Energiewende und dann könnte vielleicht die Stimmung im Land kippen, die ja jetzt sehr angespannt ist.
Ja, das ist, also politisch ist das natürlich dann eher sehr grün gedacht, aber ganz ehrlich, es geht darum, Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf dem hohen Niveau zu halten. Und da muss es unser Ziel sein, dort sinnvoll zu agieren. Und das kann man über solche Maßnahmen machen und nicht irgendwelche Wahlgeschenke erfüllen, die man da vielleicht versprochen hat im Bundestagswahlkampf. Also wir geben das Geld, was der deutsche Staat einnimmt, nicht so aus, dass es dem größten Teil der Bevölkerung auch zugutekommt. Und damit kann man da natürlich auch wunderbar Stimmung gegen eine Energiewende machen. Und deswegen ist die Stimmung halt im Land so, wie sie ist. Machen wir uns da nichts vor.
Und jetzt hat man auch gerade überlegt, Bußgelder aus der EU, weil man die Klimaziele verpasst, mit dem Klimatransformationsfonds zu bezahlen, beziehungsweise die CO2-Zertifikate, die wir kaufen müssen, weil wir zu schlecht beim Klimaschutz sind, aus diesem Klimageld zu bezahlen, wo man ja als normal logisch denkender Mensch denkt, sag mal, habt ihr noch alle Lappen am Zaun? Aber ich sag mal so, Henrik, wir hören uns hier bestimmt noch mal wieder oder sehen uns hier bestimmt noch mal wieder. Ich fand das eine unglaublich tolle Folge mit dir. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und Leute, wir haben gerade
noch mal kurz ein bisschen Werbung für den Podcast, denn den könnt ihr wöchentlich euch anhören. Klima und Kohle heißt er. Henrik T. Hesen gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Kamlott diskutieren über regenerative Energiesysteme, über die Energiewende. Also ich habe richtig Lust bekommen, noch mehr von Henrik zu hören. Deswegen, wenn euch das auch so geht, schaut unbedingt bei dem Podcast vorbei. Also der zweitbeste Podcast natürlich im Bereich erneuerbare Energien in Deutschland.
Sehr direkt schön.
nach einem von irgendjemand anderem. Nein, Quatsch. Hört da unbedingt rein. Wir werden Henrik hoffentlich in Zukunft auch noch wieder als Gast begrüßen dürfen. Ihr könnt gerne. Mitdiskutieren. Natürlich immer in anständigen Worten, aber so kennen wir euch natürlich. Ja. Und schön reflektiert. Gerne auch kritisch, aber bitte immer freundlich bleiben. In den Kommentaren bei YouTube geht es ganz hervorragend. Ich kann auch nochmal sagen, liebe Grüße an einen lieben Zuschauer bei YouTube, der geschrieben hat, wir sollen uns irgendwo bei Campfire FM anmelden. Da stehen wir jetzt auf der Warteliste. Guck mal, also wir hören euch zu. Wir nehmen das auf. Wir bekommen auch immer wieder per E-Mail Vorschläge. Wenn ihr da was habt, dann gerne an post@alleswirdstrom.de. Aber bitte nicht erwarten, dass wir in kürzester Zeit antworten. Da kommt sehr viel. Aber ich kann euch trotzdem sagen, wir sehen das. Wir haben Redaktionslisten, die sehr lange teilweise gehen und nehmen gerne eure Vorschläge da auf. Also wir hören euch, wir lesen euch und wir sind da wirklich ein gemeinsames Team. Deswegen, ja, schreibt da wie wild, besucht Henrik und seinen Kollegen im Podcast und lasst da auch mal ein paar nette Worte da. So, Felix, und jetzt wollte ich dir nicht das letzte Wort nehmen.
Genau, also ganz herzlichen Dank nochmal. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt, diese Folge. Wie sehr immer gerne. Eigentlich, aber diesmal fand ich es ganz besonders schön, weil wir wirklich mal auf diese physikalischen Grundprinzipien da eingegangen sind. Und wir haben gehört, dass das technisch möglich ist, dass die Bundesregierung dringend mal unseren Podcast hören sollte, ist vielleicht auch eine Empfehlung
an. Also Henrik, du warst wirklich der beste Gast, den wir jemals hier hatten. Und das sage ich nicht einfach nur so, das sage ich jedes Mal.
Das freut mich, dass ich in der Sendung der beste Gast war.
Ja, und also wir müssen auch mal großes Danke an euch sagen, weil ihr wirklich viel kommentiert, weil ihr viel teilt, weil ihr uns überall weitererzählt. Wir haben ganz viele Anfragen und E-Mails von ganz vielen Orten in der Welt mittlerweile. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Wir freuen uns sehr darüber und sagen einfach nur Danke. Danke mal an euch alle, die uns zuhört oder zuschaut. Und danke, Henrik, dass du das hier mit uns ertragen hast und wir hier die doofen Fragen stellen durften, wo du uns aufgeschlaut hast. Also liebe Leute, weiterhin gerne unterstützen. Schaut bei Henrik beim Podcast Klima und Kohle vorbei, aber auch bei TikTok. Da ist jetzt tatsächlich ein Wunder passiert. In den letzten Monaten habe ich immer mehr Zuspruch bekommen zu den Fakten, zu den Dingen, die wir dort erzählt haben, übers Fraunhofer-Institut bis KIT und Co., die Fakten, die wir da liefern. Und deswegen schaut auch gerne bei TikTok, bei Henrik vorbei, bei Instagram und lasst dort ein Abo da. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass diese Stimmen, die wissen, wie Physik funktioniert, tatsächlich ein bisschen mehr werden und alle, die es verstanden haben, einfach mal anfangen, den Mund aufzumachen. Das wäre mir ganz, ganz persönlich ein großes Anliegen und da brauchen wir so Leute wie Henrik und die müssen wir unterstützen. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, alles wird Strom und ich hoffe, das kriegt auch die Politik bald mit. Tschüss, ich danke euch.
Tschüss, ciao.